Liebe, Eifersucht, Rache. Anklage, Mord. Wir sind heute im Landgericht Erfurt unterwegs und der Vorwurf gegen einen Mann wiegt schwer, denn es geht um Mord aus niederen Beweggründen. Wir sprechen in dieser Folge über die Vorwürfe. Wir sprechen über eine verschwundene Zeugin und es geht auch darum, welche Rolle ein Hund in so einem Prozess spielen kann. Außerdem sprechen wir darüber, dass Angeklagte und Verteidiger nicht immer einer Meinung sind und es sogar zu Streit im Gerichtssaal kommen kann. Alles zu hören in unserem Podcast Angeklagt, der kommt ja alle zwei Wochen montags raus. Auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und für uns hat wie immer MDR Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann den Fall beobachtet. Und ich sage erstmal Hi Conny.
Hallo Olli.
So, wir schauen jetzt erstmal in den Kalender, denn da sind wir mit dieser Folge ja kurz vor dem Jahreswechsel. Verhandelt wurde aber tatsächlich am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten. Und das aus richtig guten Gründen, Conny. Welche sind das?
Hätte dieser Prozess nicht angefangen, dann wäre der Angeklagte nämlich rausgekommen, weil Untersuchungshaft darf eigentlich nur 6 Monate dauern, nur in Ausnahmefällen länger und die 6 Monate sind um gewesen. Und deswegen hat die Schwurgerichtskammer, die ja für diese ganzen Kapitaldelikte, wie sie heißen, also Mord und Totschlag zuständig ist, die hat also noch angefangen am 23.12. mit einem Mordprozess.
Ich habe gedacht, okay, Gerichte müssen halt verhandeln, logischerweise, weil ja auch der Bearbeitungsstand, ich glaube, doch ziemlich groß ist oder beziehungsweise, dass da noch viel abgearbeitet werden muss. Deswegen hatte mich das gar nicht so überrascht, dass am 23. verhandelt wird. Aber in dem Fall die Besonderheit wirklich, dass es war Pflicht, dass das gemacht wird.
Ja. Die mussten im Dezember noch anfangen und das ist auch die Kammer, die diesen Schöten-Mord verhandelt hat. Das ist ja unser letzter Podcast gewesen, wo wir über einen Cold Case berichtet haben, der schon lange zurückliegt, wo sehr viele Verhandlungstage nötig waren. Und die Richter, die verhandeln ja nicht nur. Die müssen ja danach das alles noch, also sie müssen Entscheidungen fällen über Beweisanträge. Und die Kammer war wirklich voll beschäftigt. Die hatte auch noch andere Verfahren. Jetzt hat sie also angefangen. Es war klar, es wird ein kurzer Verhandlungstermin, weil auch in diesem Fall geht es nämlich um möglicherweise Sicherungsverwahrung, möglicherweise aber auch eine Unterbringung in der Psychiatrie. Dazu ist dringend ein Sachverständiger nötig und er konnte an dem Tag nicht. Also sage ich mal, durfte der Angeklagte nicht aussagen, weil da muss zwingend dieser Sachverständige dabei sein. Aber der Angeklagte hat trotzdem ganz viel erzählt.
Dann gehen wir mal rein in den Gerichtssaal. Erzähl mal, du hast gesagt, schrecklicher Fall. Worum geht's?
Es geht um Mord aus niederen Beweggründen. In der Anklage wird es so formuliert, die Ex-Freundin des jetzigen Angeklagten, also dessen Freundin, hatte wieder 9. Und er war, ich sag mal, stinkig auf den. Das hat er auch an diesem Tattag, das war Ende Juni, in WhatsApp-Nachrichten an das spätere Opfer, ja, ich sag mal, kundgetan. Also er war schlicht eifersüchtig. Er wollte nicht, dass seine ehemalige Freundin da einen neuen hat und hat halt angekündigt, dass er ihm was tut, dass er ihn finden wird. Wie gesagt, das hat er angekündigt und genau an diesem Tag, an dem er auch solche Nachrichten geschickt hat, ist er dann abends los. Der später Getötete, ich nenne ihn mal den Nebenbuhler, war mit dem Hund unterwegs. In einem Plattenbaugebiet ist da spazieren gegangen und dann ist der Angeklagte, also so steht es in der Anklage, schwarz gekleidet zu dem hin, hat den Hund in den Kopf geschossen, den Mann in den Rücken, der hat noch versucht, sich hinter einem Auto zu verstecken. Da hat der Angeklagte dann noch sowas gerufen wie, ich find dich, ist hin, hat einen zweiten Schuss abgegeben in den Rücken und ist dann abgehauen.
Ja, auch ich als Erfurter kann mich da noch gut dran erinnern, auch weil der Mann ja nicht sofort gefasst wurde, sondern der war ja erstmal auf der Flucht.
Der ist erst 2 Tage später dann durch Zivilfahnder festgenommen worden in der Erfurter Innenstadt. Der Mord spielt in Erfurt. Das hat die Erfurter, glaube ich, schon so ein bisschen beschäftigt. Ein Mord auf offener Straße, da wird geballert, da stirbt jemand. Es war übrigens eine Pumpgun, mit der geschossen wurde. Und als der festgenommen wurde, glaube ich, das war auch so ein bisschen so insgesamt eine Erleichterung. Also ich habe damals auch mit Leuten gesprochen, die das wenig witzig fanden, dass da einer unterwegs ist, der jemanden erschossen hat und ja eigentlich nichts mehr zu verlieren hat.
So, der Mann wurde dann gefasst, man hatte die Nachrichten, die er geschrieben hat. Aber Conny, wo ist die Freundin?
Die ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Zeugin. Und gleich am ersten Prozesstag wurde gesagt, wir konnten die nicht laden. Die Ladung ist zurückgekommen. Wir wissen nicht, wo die sich aufhält. Und dann haben sofort alle gesagt, oh, das wird aber dann ganz schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es war schnell klar, dass da eine Drogenproblematik eine Rolle spielt bei der Freundin offensichtlich und dass es nicht einfach wird, die als Zeugin für diesen Prozess, ich sage jetzt mal, ausfindig zu machen. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass sie vielleicht Angst hat, auszusagen, sondern man konnte die gar nicht laden.
Okay, ist das passiert das öfter im Gericht? Das passiert öfter, ja. Also dass die dann verschwunden sind, Ladung kommt zurück.
Ja.
Also die Ex vom Angeklagten ist nicht auffindbar. Gleich sprechen wir darüber, was mit der Tatwaffe ist und warum der angeschossene Hund eine wichtige Rolle spielt.
Man hat Seen abgesucht, man hat den ganzen Tatort abgesucht, die Waffe ist nicht gefunden worden und jetzt würde ich gleich nochmal auf den Hund zurückkommen. Der hat nämlich damit auch was zu tun. Der hatte ja einen Kopfschuss, der Hund hat überlebt. Das ist jetzt wirklich ziemlich tragisch, der Mann ist gestorben, der Hund hat überlebt, weil die Staatsanwaltschaft hat diesen Hund operieren lassen. Die hat die Munition aus dem Kopf des Hundes rausholen lassen, einfach weil sie damit ja noch einen Anhaltspunkt mehr hatte, um welche Munition es sich handelt. Weil als der Täter war weg und das, was ich jetzt so alles erzählt habe, mit angekündigt und dass man dann auf den kam, das wusste man ja im ersten Moment alles noch nicht so. Und deswegen hat der Hund überlebt, weil die Ermittlungsbehörden den haben operieren lassen, weil das, was im Kopf des Hundes war, einfach mal ein wichtiges Beweismittel war.
Das war dann die Munition oder was hat man da gefunden bei dem Hund dann? Munition oder?
Munition, also es ist eine Schrotflinte gewesen, Pumpgun, das ist also nicht schön, davon getroffen zu werden, sage ich jetzt einfach mal.
Und das wurde dann aber auch bei dem Opfer gefunden?
Davon gehe ich aus, dass bei der Obduktion da auch im Rücken was gefunden wurde. Also wie gesagt, da ist, so steht es in der Anklage, jemand von hinten erschossen worden. Mord aus niedrigen Beweggründen.
Okay, wir haben jetzt viel über die Ausgangslage gesprochen und da wäre es natürlich wichtig, dass der Angeklagte und sein Verteidiger jetzt geschlossen auftreten mit einer Strategie. Was aber stattdessen passiert, das hören wir jetzt.
Also ein bisschen ungewöhnlich war, der Angeklagte wurde gebracht und normalerweise nehmen Angeklagte ja neben ihren Verteidigern Platz. Und der setzte sich eine Reihe weiter hinten hin. Uch, habe ich schon gedacht. Ganz schönes Stück weg auch noch vom Verteidiger. Und dann ist der Verteidiger irgendwann aufgestanden, hat sich vor den Mann gehockt, wollte offensichtlich mit ihm reden. Dann ist er aufgestanden und ist nochmal 4 Plätze weitergerückt. Das war möglich. Und das war jetzt wirklich der größtmögliche Abstand, der möglich war in diesem Saal zwischen Angeklagtem und Verteidiger. Und da war schon klar, huch, da stimmt irgendwas nicht.
Das ist, aber eigentlich ist natürlich so, dass der Angeklagte mit dem Anwalt eigentlich ein Team sein sollte, ne, um eine gemeinsame Strategie und so weiter und so fort. Und da hat man aber schon gesehen, so ganz passt das irgendwie nicht zusammen, die beiden, wenn du das so erzählst, ne?
Ist jetzt mein ganz persönlicher Eindruck, aber das war schon komisch und der Angeklagte hat dann auch immer noch eine Kapuze ins Gesicht gezogen. Ich dachte, das macht er unseretwegen, weil wir ja Bilder gemacht haben, aber nein, er hat das offensichtlich gemacht, weil er nicht mit seinem Anwalt reden wollte.
Ja, stattdessen wollte er noch viele andere Sachen sagen, obwohl der erste Verhandlungstag eigentlich schnell vorbei sein sollte. Aber, Conny, aber.
Dann hat der Angeklagte angefangen zu reden. Der Vorsitzende hat ihm zwar gesagt, bitte nicht, weil der Gutachter ist nicht da. Der Angeklagte hat nämlich unter anderem gesagt, also das Opfer sei überhaupt nicht an einer Schussverletzung gestorben, sondern der sei an einer Überdosis Fentanyl erstickt. Das hat er so gesagt, da hat der Vorsitzende dann gebremst und hat gesagt, bitte nicht, kein Gutachter da, heben Sie sich das fürs nächste Mal auf. Und dann ist der Angeklagte so richtig wach geworden und dann klärte sich die Geschichte mit dem großen Abstand zu seinem Verteidiger.
Ich würde ganz kurz fragen, das wollen wir gleich aufklären, aber in was für einem Rahmen? Also kann man als Angeklagter dann einfach, oder hat er einfach das Wort ergriffen, hat er dann das Mikrofon aufgedreht oder einfach so und ohne das Wort bekommen zu haben, ja?
Das ist eine gute Frage mit dem Mikro. Ich meine, er hat ganz selbstbewusst auf den Knopf gedrückt, wo das Mikro angeht. Die allermeisten müssen nämlich aufgefordert werden. Und der ist ja eigentlich gesagt worden, eine Aussage von Ihnen ist heute nicht vorgesehen. Und der hat dann da trotzdem drauf gedrückt, weil auch ich habe über diesen Mann schon berichtet. Ich kann mich nicht mehr an die Straftat erinnern, aber halt an den Namen. Also es ist ein gerichtserfahrener Angeklagter, wenn man es so sagen darf. Und was ihn aber komplett umgetrieben hat, ist, ich nenne es das zerrüttete Verhältnis zu seinem Verteidiger.
Ja.
Er war da ganz außer sich, er wollte einen anderen Verteidiger und er hat gesagt, er habe ja Strafanzeige gegen den Mann gestellt. Da hat der Vorsitzende sofort eingegriffen, hat gesagt, nee, das haben Sie nicht. Sie haben mir geschrieben, dass Sie Strafanzeige erstellen. Ich bin aber nicht befugt, sowas entgegenzunehmen. Da müssen Sie sich an die Polizei wenden. Es ist nicht rausgekommen, was ihn da so gestört hat, außer dass er mit diesem Mann einfach nicht zusammenarbeiten will. Also das hat man schon deutlich gemerkt, dass er mit dem nicht will. Und der Anwalt hat dann irgendwie auch gesagt, naja, er hat versucht, dem Angeklagten Akten er habe ja noch nicht mal Akten und er weiß gar nichts und das sagt der Angeklagte und das Gericht soll ihm das alles vorbeibringen und da hat der Verteidiger gesagt, er hat versucht, mit dem Mandanten Gespräch zu führen und ihm auch Akten zur Verfügung zu stellen. Das wollte der Angeklagte alles nicht. Der ist dann auch gleich wieder ganz heftig geworden. Und er hat auch gesagt, er hat ja einen zweiten Verteidiger, der stand auch draußen dran. Also standen zwei Verteidiger dran. Und dann ist der Staatsanwalt laut geworden und hat gesagt, jetzt hören Sie mal gut zu. Sie haben zwei Verteidiger, das stimmt. Warum Ihr zweiter Verteidiger heute nicht da ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das Gericht hat den Verteidiger, der da war, nicht entbunden. Weil das ist nämlich auch der Sinn, also zum Pflichtverteidiger wird man bestellt und wieder entbunden von dieser Pflicht. Ich weiß gar nicht, ob das Wort das Richtige ist. Ich glaube aber ja.
Mhm.
Und das hat das Gericht halt nicht gemacht. Und da war der Angeklagte halt echt stinkig. Also das war so sein großes Thema, war das an diesem Tag. Und hat der Staatsanwalt gesagt, so, es reicht jetzt. Der bleibt Ihr Pflichtverteidiger, hat das Gericht gesagt. Dagegen haben Sie Beschwerde beim Oberlandesgericht eingereicht. Die werden darüber entscheiden. Und warum Ihr zweiter Verteidiger nicht da ist, das wissen wir nicht.
Mhm. Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Und zwar war aber auch ein Pflichtverteidiger. Also der da war, ist ein Pflichtverteidiger,
ja,
der dann so Menschen zur Seite gestellt wird, wenn so eine Anklage ist.
Ich habe festgestellt, dass das Wort Pflichtverteidiger immer so für manche Leute so ein bisschen so einen Beigeschmack hat, als ob das niederere Verteidiger sind als ein Wahlverteidiger. Ein Pflichtverteidiger wird immer dann bestellt, wenn es die Straftat erfordert, wenn die zu erwartende Strafe so hart ausfällt, dass das ein klassischer Fall der Pflichtverteidigung ist. Und es ist jetzt nicht so, dass das Gericht hat zwar so eine Liste mit Verteidigern, aber die allermeisten Angeklagten suchen sich ihre Anwälte und die werden dann zu Pflichtverteidigern bestellt. Weil der Unterschied zwischen Pflichtverteidiger und Wahlverteidiger ist, ein Pflichtverteidiger bekommt sein Geld vom Staat und der Staat holt sich's dann vom Angeklagten wieder und beim Wahlverteidiger, den zahlst du gleich selber.
Pflichtverteidiger ist vielleicht auch so ein Ding aus amerikanischen Filmen, wo man immer sieht, dass dann eher sozial schwächere Menschen so einen Pflichtverteidiger bekommen, der dann ganz viele Fälle am Tag abhandelt. Es hat, glaube ich, aber im realen Gerichtswesen
gar nichts zu tun. Wirklich überhaupt nichts. Und der Sinn einer Pflichtverteidigung ist halt, dieser Verteidiger muss bleiben. Also wenn ich so ein Verteidiger wäre, dann wäre ich wahrscheinlich aufgestanden und hätte gesagt, sag mal, hast du sie noch alle, mach deinen Kram alleine.
Ja.
Das geht halt nicht, wenn du Pflichtverteidiger bist. Da muss es schon sehr, sehr große Zerwürfnisse geben und dann musst du auch das Gericht bitten, dich eben von dieser Pflicht der Verteidigung zu entbinden. Und deswegen gibt es diese Institution des Pflichtverteidigers, der eben nicht von heute auf morgen sagen kann, nee, mache ich nicht mehr, oder den der Angeklagte einfach abwählen kann. Da würdest du ja jeden Prozess zum Platzen bringen können.
Klar.
Weil neuer muss sich wieder einarbeiten.
Ja.
Und deswegen gibt es, ich nenne es jetzt mal diese Institution der Pflichtverteidigung, weil der muss das jetzt mal durchziehen. Also da müssen schon wirklich richtig schlimme Sachen passieren, dass man da entbunden wird. Und also für mich ist das auch gar nicht so außergewöhnlich. Ich habe das tatsächlich schon öfter erlebt. Nicht so krass, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, deswegen gibt es diese Institution des Pflichtverteidigers. Also da musst du als Angeklagter schon mit ganz harten Bandagen kommen. Also musst du schon wirklich Vorwürfe, also nicht, dass jemand auch mal nicht abbestellt wird oder entpflichtet wird. Das gibt's schon, aber da müssen es ganz konkrete Vorwürfe sein und nicht, ich kann mit dem Typen nicht, ich will den jetzt nicht mehr.
Und muss man dann eigentlich auch jemand anderen in der Hinterhand haben oder wird er dann auch wieder quasi dann ersetzt, falls mal jemand entbunden wird?
Naja, ich kann jetzt nur ein Beispiel nennen. Ich wusste, dass du mich das fragst.
Und wir sind ein bisschen abgewichen. Wir driften zwar ein bisschen ab, aber...
Macht nicht. Also ich finde das ja auch ganz spannend, weil das ja draußen sage ich jetzt mal, bei Leuten, die nicht so oft im Gerichtssaal sind wie ich, die nehmen das ja wirklich ganz anders wahr. Für die ist das ja was total Außergewöhnliches. Ja. Und in diesem Fall, den ich jetzt beschreiben will, war es so, dass jemand seinen Anwalt plötzlich nicht mehr wollte und einen neuen haben wollte. Und dann hat der Neue gesagt, nee, ja, er macht das, aber jetzt muss das Verfahren ausgesetzt werden. Und damit wäre der Angeklagte auf freien Fuß gekommen. Und da hat das Gericht gesagt, nix da, der Pflichtverteidiger bleibt. Sie können gern als Zweiter dazukommen. Wir würden Sie sogar, weil die Geschichte groß und kompliziert war, wir würden Sie sogar als zweiten Pflichtverteidiger bestellen, aber ist nicht mit aussetzen. Dafür gibt es diesen Pflichtverteidiger. Und in dem Fall, erinnere ich mich, ist es dann auch so gewesen, dass tatsächlich beide als Pflichtverteidiger bis zum Schluss dabei gewesen sind. Also ohne, dass der Prozess nochmal neu beginnen muss.
Ne? Okay. Also juristische Feinheiten, die wir hier heute erzählen können und wollen. Wir kommen aber zu unserem Fall zurück. Denn es geht ja um den schweren Vorwurf des Mordes aus niederen Beweggründen. Allerdings fehlt die Tatwaffe und auch eine wichtige Zeugin. Wie es jetzt da weitergeht, das hören wir jetzt.
Das muss man sehen. Auf jeden Fall ist es schon mal so, dass das, deswegen fangen die Gerichte, glaube ich, auch nicht so gerne vor Weihnachten an, weil du musst ja immer in den Fristen bleiben. Ja. Und es geht also im Januar weiter. Da gibt es, glaube ich, auch nur einen kurzen Termin, weil auch da der Gutachter wieder nicht kann. Und er halt zwingend dabei sein muss bei der Aussage des Angeklagten. Ich bin gespannt, wie sich die Anwaltsgeschichte bis dahin rüttelt. Wie gesagt, das muss man gucken, wie das OLG entscheidet. Aber ich habe in der Zeit, in der ich da im Gerichtssaal gesessen habe, auch nicht den Hauch eines substantiierten Vorwurfs gehört, sondern einfach nur, mit dem will ich nicht.
Hm. Wir sind beim Mord aus niederen Beweggründen und das bedeutet logischerweise, lange Gefängnisstrafe steht im Raum oder sogar, auch das steht wieder im Raum, Sicherungsverwahrung.
Da bin ich jetzt tatsächlich nicht sicher, ob der Gutachter deshalb da ist. Auf jeden Fall ist ein psychiatrischer Gutachter dabei, der den Zustand des Angeklagten begutachten muss auf Einfluss von Drogen, Einfluss, also ob vielleicht eine psychische Störung vorliegt und vielleicht auch, ob er gefährlich ist für andere.
Das wären dann die Punkte, die für eine Sicherungsverwahrung sprechen.
Genau, da bin ich aber wie gesagt jetzt nicht sicher. Ich meine, es ist nicht beantragt bis jetzt.
Okay, also aber da auf jeden Fall ein Gutachter im Spiel, der sowas bewertet. Und mir kommt immer wieder die eine Frage zugerufen, okay, dann ist vielleicht auch wieder Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit im Raum. Spielt dann sowas auch wieder eine Rolle, auch in so einem Fall?
Ja, ja, ist aber nicht angeklagt, kann ich schon sagen. Weil wenn das im Vorfeld klar ist, dann heißt das schon, im Zustand verminderter Schuldfähigkeit hat er. Bei Mord ist es ja wirklich so, wenn da keine verminderte Schuldfähigkeit greift, gibt's lebenslang. Auf Mord steht lebenslang, bumm.
Wir reden da irgendwie so ein bisschen nüchtern drüber. Ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber, weil natürlich ist es einfach unfassbar, dass ja quasi ein Mann erschossen wird wegen, oder dass überhaupt jemand stirbt. Ich meine, noch ist ja kein Urteil gefallen, deswegen, aber ein Mann ist gestorben aus Gründen, die eigentlich nicht, also Punkt, Mann ist gestorben, das ist schlimm genug. Also das ist, finde ich, schlimm.
Aber sieh es mir nach, könnte ich nicht nüchtern darüber berichten, könnte ich den Job, glaube ich, nicht machen.
So, normalerweise wäre diese Folge jetzt beendet und diesen Prozess behalten wir natürlich auch im Auge. Aber wir sind noch nicht am Ende der Folge, denn wir haben für euch noch ein Urteil im Gepäck und da wird es nochmal interessant und auch emotional. Denn wir haben vor 2 Folgen darüber gesprochen, über einen Mann, der mehr als 30 Frauen vergewaltigt hat. Er hat sie mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt. Alle Einzelheiten gern nachhören. Das Urteil dazu jetzt.
Er ist verurteilt worden wegen schwerer Vergewaltigung, vielfacher schwerer Vergewaltigung, zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren und 6 Monaten und anschließender Sicherungsverwahrung. Weil eben dieses Muster, also der Mann ist ja selber Missbrauchsopfer, und dieses Muster, wenn er Stress hat, dass er das dann an Frauen auslässt. Die Richterin hat es etwas anders formuliert in der Urteilsbegründung, aber ich sage es jetzt mal so, das ist extrem hoch, dass er das wieder tut, wenn er Stress hat. Es ist eine sehr ausführliche Urteilsbegründung gewesen. Die Richterin hat auch gesagt, es ist ein monströses Ausmaß. Und vor allen Dingen, er wollte die Frauen besitzen. Er wollte sie beherrschen, er wollte sie besitzen. Aber ich habe ja schon oft gesagt, ich benutze das Wort Opfer nicht so gerne. Und sie hat es in dem Fall auch gesagt, die Opfer sind über sich hinausgewachsen. Es sind keine Opfer mehr, es sind noch Betroffene, weil sie haben es geschafft. Also die betroffenen Frauen, sie haben es geschafft, darüber zu reden. Und das ist unglaublich wichtig gewesen, das habe man gehört in diesen vielen Verhandlungstagen, wie wichtig das ist, dass die Opfer auch darüber reden können. Ja, das kann eine Retraumatisierung sein und man habe deshalb auch nicht alle als Zeugen gehört, aber es haben eben doch viele geschafft, darüber zu reden. Und das, also davor muss man natürlich den Hut ziehen, aber das ist halt auch ganz wichtig für die Aufarbeitung von sowas. Und dann, ich weiß, du hast eben gesagt, wir haben über so viel Gerichtliches geredet. Ich mache das jetzt nochmal, weil auch in diesem Urteil gab es eine Besonderheit. Strafmildernd ist nämlich berücksichtigt worden, dass ein Medium den Angeklagten gezeigt hat, nicht gepixelt hat, wie es in dieser Verfügung stand, wenn man im Gerichtssaal drehen und fotografieren darf, den Angeklagten gezeigt hat. Und das ist eine Vorverurteilung. Also da war die Richterin richtig stinkig, wenn ich das mal so sagen darf, weil sie sagt, nur wir Gerichte können jemanden verurteilen. Es hat wohl, nachdem klar war, wer das ist, was der gemacht hat, hat er, glaube ich, im Gefängnis ziemlich Stress gehabt. Und sowohl diese Vorverurteilung als auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nennen soll, Stigmatisierung ist falsch, aber eben dieses Zeigen vor der Verurteilung hat zu einer Strafminderung geführt, weil der Angeklagte dadurch schon sozusagen bestraft wurde, hat es dann etwas weniger gegeben. Das ist also strafmildernd berücksichtigt worden. Beim Urteil hinter mir saßen betroffene Frauen. Die haben das mit großem Missfallen, also leisem, hat jetzt nicht groß gestört. Das wollten die gar nicht wahrhaben, dass sowas halt strafmildernd ist. Ich weiß das, wir haben das, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ja. Aber in dem Fall ist es halt konkret so gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch wurscht, ob der jetzt 14,5 oder 12,5 Jahre kriegt. Danach geht er in die Sicherungsverwahrung. Nein, ist es tatsächlich nicht unbedingt.
Weil?
Erstens ist die Sicherungsverwahrung, das ist noch was anderes als Haft. Also die Umstände, unter denen du da untergebracht bist. Und am Ende der Haft, einer so langen Haftstrafe, muss nochmal geprüft werden, ob die Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung noch vorliegen. Das macht natürlich einen Unterschied, ob du vielleicht nach 12,5 Jahren dann jemand sagt, ach nee, der hat so viele Therapien jetzt gemacht, der macht sowas nicht mehr. Wie gesagt, hat eine große Rolle gespielt im Urteil. Es ist sehr viel an Details nochmal gekommen. Es gab dann noch ein Detail, das heißt Strafklageverbrauch. Wenn ich das jetzt erzähle, dann müssen wir noch eine halbe Stunde reden. Können wir bei einer anderen Folge mal machen. Ja. Ganz interessante juristische Konstellation. Aber die Frauen waren erleichtert. Die da waren, die waren sehr, sehr erleichtert. Und ich will noch eins, will ich tatsächlich noch sagen. Die Richterin hat nämlich gesagt, der Angeklagte hat sich bewusst halt auch Leute gesucht, Mädchen gesucht zum Teil, die schon Gewalterfahrung, ja sogar Vergewaltigungserfahrung hatten. Und das ist natürlich, sag ich jetzt, echt perfide, weil die trauen sich ja noch viel weniger, gegen jemanden vorzugehen, geschweige denn, wenn man das halt nicht mitbekommt, fühlt man sich vielleicht dann auch wieder retraumatisiert oder sagt, okay, ich hatte das schon mal und ich bringe das jetzt mit dem auch in Verbindung. Also das hat auch nochmal eine Rolle gespielt in der Urteilsverkündung.
Gerade dieses Strafmildernde durch das Foto, was öffentlich wurde, beschäftigt mich jetzt, wenn du das so erzählst, weil natürlich, das hat mir auch erzählt, der Mann hat ja auch gestanden, ne? Also es war eigentlich schon klar, wo die Reise hingeht, aber man muss immer aufpassen, solange kein Urteil gefällt wurde, ist sowas eigentlich, und nicht eigentlich, sondern ist sowas nicht zulässig. Wenn es nicht gerade ein ganz prominenter Mensch ist. So, so ist es eigentlich, ne?
Ja, gilt immer die Unschuldsvermutung bis zu einer Verurteilung. Und wie gesagt, für die Betroffenen, die direkt hinter mir saßen, also die, ich habe da mit einer draußen auch noch gesprochen, um mir das nochmal zu erklären. Da hat die gesagt, ich habe das schon verstanden, aber ich will das nicht, ich will das gar nicht wahrhaben. Und das ist halt diese sogenannte Prangerwirkung, die da eintritt. Wenn jemand dann plötzlich, wenn ganz viele Leute, die es bis dahin nicht wussten, wissen, was da jemand gemacht hat, dann wird er ja sozusagen, ich sage jetzt mal von uns Medien, wir waren es zwar nicht, an den Pranger gestellt. Und den Pranger, den gibt es ja eigentlich nicht mehr. Der ist ja schon vor sehr, sehr vielen Jahren abgeschafft worden. Aber früher war das natürlich ein Teil der Strafe.
Und das hat dann, kommt natürlich auch im Gefängnis, kommt sowas dann auch durch. Ne? Man kriegt sowas dann mit. Und logischerweise brauche ich nicht erwähnen, dass Richterinnen, Richter auch die Zeitung lesen oder Fernsehen gucken, gehört auch dazu
logisch.
Wahrscheinlich. Ne?
Ich denke, die Verteidiger haben das Gericht darauf hingewiesen.
Auch, genau.
Also davon bin ich überzeugt.
Conny, viel drin in dieser Folge, viel unschöne Geschichten, die so im Gerichtssaal aber eben passieren, darüber berichten wir und viele spannende Details aus dem Gerichtswesen. Deswegen, Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Alle zwei Wochen montags gibt es von uns etwas Neues zu finden in der ARD Audiothek. Da empfehle ich euch auch gerne die Rubrik True Crime. Da gibt es viele spannende Fälle. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert gern unseren Podcast. Schreibt uns eine E-Mail an angeklagt@mdr.de und lasst auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank und bis dann.